Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Frankreich waren heute etwa 49 Millionen Menschen zu einer vorgezogenen Parlamentswahl aufgerufen. Soeben haben die letzten Wahllokale geschlossen und es zeichnet sich ab, dass deutlich mehr Menschen als üblich abgestimmt haben. Um 17 Uhr lag die Wahlbeteiligung bereits bei 60%. Präsident Macron hatte die Neuwahlen ausgerufen, nachdem seine liberale Regierungskoalition bei der Europawahl eine herbe Schlappe erlitten hatte.
Anspannung lässt er sich nicht anmerken. Präsident Macron am Nachmittag in Freizeitkleidung in der Innenstadt des Küstenortes Le Touquet. Danke sehr. Danke, Jungs, dass ihr da seid. Macrons Amt steht nicht zur Wahl. Aber für den Präsidenten geht es darum, ob sein Mittellager weiter über eine Mehrheit im Parlament verfügt und somit die Regierung stellen kann. Bereits am Mittag hatte er seine Stimme abgegeben. Nach dem schlechten Abschneiden seines Bündnisses bei der Europawahl vor 3 Wochen hatte Macron völlig überraschend das Parlament aufgelöst. Marine Le Pen bei der Stimmabgabe in ihrem Wahlkreis Hénin-Beaumont. Sie hofft, dass ihre Rechtsaußenpartei Rassemblement National zum ersten Mal eine Mehrheit im Parlament bekommt und die Regierung stellt. Ich bin von Natur aus Optimistin. Im kurzen Wahlkampf hat sich ein weiterer Block herausgebildet. Die vormals zerstrittenen linken Parteien haben sich zu einem Wahlbündnis zusammengetan. Für Diskussionen sorgte, dass neben gemäßigten Parteien wie Sozialisten und Grünen auch die extreme Linke mit dabei ist. In diesem Pariser Wahllokal heute viel Betrieb. Das Interesse am ersten Wahlgang ist im ganzen Land groß. Diese Wahl ist wichtig, weil je nachdem, wie sie ausgeht, Frankreichs Zukunft ganz anders aussehen könnte. Wir haben 2 extreme Pole, die sich gegenüberstehen. Heute geht es darum, wie viel von der Mitte übrig bleibt. Die Wahlbeteiligung im ganzen Land war hoch.
Sabine Rau in Paris. Welche Ergebnisse sind denn bislang schon bekannt?
Ja, wir haben erste Zahlen, Hochrechnungen. Auf Platz 1 liegt der Rassemblement National mit 34%. Das ist etwas weniger als zuvor geschätzt. Platz 2 die Linke mit 28 und Macrons Lager mit 20% auf Platz 3. Das ist ein Trend, noch kein Ergebnis, denn die Auszählung der Wahlkreise dauert noch bis tief in die Nacht heute. Klar ist aber jetzt schon für Macron, der als Reformer und Europäer angetreten war, ist das ein Fiasko. Er ist schwer abgestraft worden. Seine Entscheidung, die Nationalversammlung aufzulösen und damit Frankreich in eine beispiellose politische Krise zu stürzen, kreiden ihm die Französinnen und Franzosen schwer an.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Jetzt kommt alles auf den zweiten Wahlgang an, denn in sehr vielen Wahlkreisen wird heute voraussichtlich noch kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Es geht also jetzt in die Stichwahl und noch ist nicht ausgemacht, dass der Rassemblement National dann die absolute Mehrheit holt, denn auch die neu formierte Linke ist überraschend stark. Also entschieden wird nächsten Sonntag und die Frage wird dann sein, schafft es erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine rechtsnationale Partei in Frankreich an die Macht? Oder schließen sich Linke und Macrons Lager jetzt noch zusammen, um eine absolute Mehrheit des RN zu verhindern? Darüber wurde heute Abend im Élysée beraten. In jedem Fall aber wird es am Ende einen extrem geschwächten Präsidenten Macron mit einer neuen, extrem schwierigen Regierungskoalition geben.
Sabine Rau in Paris, vielen Dank. 3 rechtspopulistische Parteien wollen künftig zusammenarbeiten und eine neue Rechtsaußenfraktion im Europaparlament bilden. Beteiligt sind die österreichische FPÖ, die Regierungspartei Fidesz aus Ungarn und die ANO aus Tschechien. Deren Vorsitzender Babiš, Ungarns Ministerpräsident Orbán und FPÖ-Chef Kickl stellten in Wien das neue Rechtsbündnis vor. Es soll Patrioten für Europa heißen und tritt für mehr nationalstaatliche Souveränität und den Kampf gegen illegale Einwanderung ein. Zur Bildung einer Fraktion im EU-Parlament fehlen dem neuen Rechtsbündnis noch weitere Partner. In Frage dafür käme auch die AfD. Parteichefin Weidel zeigte sich beim Parteitag in Essen offen für eine mögliche Zusammenarbeit. Zum Abschluss beschäftigte sich der Parteitag auch mit Fragen zur künftigen Organisationsstruktur. Offen blieb, ob die AfD den Posten eines Generalsekretärs schaffen will.
Am Ende des AfD-Parteitags in Essen gibt sich der frisch wiedergewählte Bundessprecher Tino Chrupalla zufrieden.
Ich denke, wir können heute und natürlich auch gestern stolz sein über diesen 15. Bundesparteitag, wie wir ihn absolviert haben mit dieser Disziplin. Wir haben mit diesem neuen Bundesvorstand, den wir gewählt haben, natürlich auch Kontinuität und auch Verlässlichkeit gewählt.
Das war nicht unbedingt klar. Der Antrag, in Zukunft statt einer Doppelspitze einen Generalsekretär einzuführen, hatte für Unruhe gesorgt. Doch die AfD hat diese Entscheidung heute vertagt. Neben Chrupalla wurde Alice Weidel gestern als Vorsitzende wiedergewählt, als einzige Frau im Bundesvorstand. Weidel will nun ein Frauennetzwerk in der AfD ins Leben rufen, sagte sie im ARD-Bericht vom Parteitag.
Um auch junge, talentierte, ältere, im mittleren Alter befindlichen Frauen einfach mal, dass die einfach auch den Mut finden, zu kandidieren.
Braucht die AfD eine Quote oder ein Frauenförderprogramm? Viele in der AfD sehen keine Notwendigkeit.
Wir haben definitiv kein Frauenproblem. Ich bin selber stellvertretende Kreisvorsitzende bei uns im Kreisverband.
Wir haben eine tolle Frau vorne und wir wollen keine Quoten haben. Deshalb haben wir auch so leistungsstarke Menschen da, weil wir eben genau nach dieser Leistung gehen.
Ein Frauenförderprogramm bedarf es nicht, weil wir können auch so die Frauen erreichen, ohne dass es ein Frauenförderprogramm braucht.
Gegen die AfD gab es in Essen gestern viel Protest. Doch innen lief der Parteitag ungewöhnlich harmonisch ab. Die AfD will vor den Landtagswahlen im Osten Einigkeit demonstrieren. Beobachter sprechen davon, dass die Partei ihre inhaltliche Radikalität professionalisiert habe.
Um 0.40 Uhr zeigt das Erste eine Sondersendung zu dem AfD-Treffen, den Bericht vom Parteitag. Darin unter anderem ein Gespräch mit der wiedergewählten AfD-Chefin Weidel. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat erneut den Westen um mehr Hilfe bei der Luftverteidigung gebeten. Russland habe allein in der vergangenen Woche 800 Gleitbomben abgeworfen, sagte er. Gestern waren bei einem Angriff auf Wilnjansk in der Ostukraine mindestens 7 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt worden. Nach ukrainischen Angaben waren Kinder darunter. Das russische Verteidigungsministerium sprach dagegen von einem Angriff auf ein militärisches Ziel. In Israel sind gestern Abend erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um die Freilassung der Geiseln zu fordern, die von der Terrororganisation Hamas verschleppt wurden. Die größte Kundgebung gab es in Tel Aviv. Dort meldete sich auch eine aus der Geiselhaft befreite junge Frau mit einer Videobotschaft zu Wort. Noor Argamani sagte, man dürfte die Geiseln nicht vergessen. Es sei am wichtigsten zu lernen, zu lieben und nicht zu hassen. Seit den 1980er Jahren müssen Mieterinnen und Mieter oft für einen Kabelanschluss zahlen, auch wenn sie dieses Fernsehangebot gar nicht nutzen. Denn es ist häufig fester Bestandteil der Nebenkosten. Ab morgen entfällt diese Möglichkeit der Abrechnung, das sogenannte Nebenkostenprivileg. Millionen Menschen in Deutschland können somit nun selbst entscheiden, wie sie Fernsehen empfangen möchten. Über Kabel, Antenne, Satellit oder Internet.
Wenn Jens Lukas aus Dresden sich nicht darum gekümmert hätte, würde sein Fernseher ab 1. Juli schwarz bleiben. Er ist Mieter und die Gebühren für den Kabelanschluss wurden bisher jeden Monat über die Mietnebenkosten abgerechnet. Doch ein neues Gesetz erlaubt diese Abrechnungsart nicht mehr. Betroffene Mieter können jetzt selbst entscheiden, über welchen Anbieter sie fernsehen wollen, müssen dafür aber auch selbst einen Vertrag abschließen. Jens Lukas guckt jetzt per Internet und hat dafür seinen Internetanschluss auf mehr Geschwindigkeit umgestellt.
Das waren sozusagen statt 16 Megabit 500 Megabit. Und das fast zu demselben Preis. Ja, habe ich natürlich die Möglichkeit genutzt.
Weiter Fernsehen kann man aber auf verschiedenen Wegen. Option 1, den Vertrag mit dem alten Kabelanbieter selbst übernehmen oder einen neuen Anbieter suchen. Option 2, Fernsehen über Satellit. Damit sind alle gängigen Programme empfangbar, aber nicht jeder Mieter darf eine Satellitenschüssel anbauen. Option 3, Fernsehen über Antenne mit DVB-T2 HD. Aber Achtung, guten Empfang hat man damit oft nur in großen Städten und private Sender kosten extra. Option 4, Fernsehen über das Internet. Das geht mit einem Smart TV, am Computer oder auf dem Handy. In den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen lässt sich alles rund um die Uhr anschauen. Mit seinem internetfähigen Smart TV kann Jens Lukas jetzt nicht nur normal Fernsehen, sondern Sendungen auch zeitversetzt anschauen.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Sie setzte sich gestern mit 2:0 gegen Dänemark durch. Während des Spiels war ein Mann mit einer Kameraausrüstung unter das Dach des Stadions geklettert. Die Polizei nahm ihn fest und erklärte, eine Gefahr habe zu keiner Zeit bestanden. Die UEFA will nun die Sicherheitsmaßnahmen in allen EM-Stadien überprüfen. Wegen eines Gewitters war das Spiel zwischenzeitlich unterbrochen worden.
Es ist ein turbulenter Achtelfinalabend, ein Unwetter über Dortmund, 24 Minuten Spielunterbrechung. In den Katakomben macht sich ein Sondereinsatzkommando der Polizei bereit, weil sich ein Kletterer ungesichert in der Dachkonstruktion des Stadions bewegt. Kurzzeitige Irritation, das SEK nimmt den Mann, der offenbar Fotos machen wollte, in 40 Metern Höhe nach Spielende fest. Auf dem Platz hat der englische Schiedsrichter Michael Oliver alle Hände voll zu tun. Die 48. Spielminute, die in rot gekleideten Dänen gehen vermeintlich in Führung. Den Treffer von Joachim Andersen nimmt Schiri Oliver zurück. Eine knifflige Entscheidung, mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Ein dänischer Spieler steht zuvor um Zehennagelbreite im Abseits. Knapp 2 Minuten später muss erneut die Technik Klarheit schaffen. Und wieder ist der Dänenverteidiger Andersen beteiligt. Bei der Hereingabe von David Raum berührt er den Ball im Strafraum. Ein Chip im Spielgerät signalisiert, dass ein Handspiel vorliegt.
Am Ende gibt es diese Regel so und die wurde uns auch mitgeteilt. Ich würde mich auch ärgern, bin ich ehrlich. Also ich will jetzt auch nicht, mich da gar nicht frei davon machen, dass es ärgerlich ist für die dänischen Spieler. Aber am Ende, glaube ich, ist es verdient, dass wir weiterkommen sind.
Weil Kai Havertz den fälligen Handelfmeter souverän und mit Präzision verwandelt. In der 68. Spielminute erläuft Jamal Musiala den weiten Pass von Nico Schlotterbeck. Musiala trifft zum 2:0, sein drittes Tor bei dieser EM. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann steht damit im Viertelfinale und trifft am kommenden Freitag in Stuttgart auf den Sieger der Partie Spanien gegen Georgien.
Beim dritten Achtelfinale der Fußball-EM spielt derzeit Vize-Europameister England gegen Außenseiter Slowakei. Dort steht es in der ersten Hälfte der Verlängerung jetzt 2:1 für die Engländer. Im Saarland ist ein Relikt der Industriegeschichte gesprengt worden. Mehr als 2000 Sprengladungen wurden gezündet, um den Kühlturm und die beiden Schornsteine des ehemaligen Steinkohlekraftwerks Ensdorf zu Fall zu bringen. Das Spektakel dauerte gerade einmal 30 Sekunden. Das Kraftwerk war bereits 2017 endgültig abgeschaltet worden. Auf dem Gelände soll nun eine Chipfabrik gebaut werden. Mindestens 7 Tote bei Unwettern in Europa. In Frankreich sind 3 Menschen gestorben, als ein Baum auf ihr Auto stürzte. In der Schweiz kamen mindestens 4 Menschen ums Leben. Im Kanton Tessin in der Südschweiz gab es nach heftigen Regenfällen einen Erdrutsch. Rettungskräfte fanden 3 Leichen dort. Außerdem starb ein Mann im Kanton Wallis. Auch in Norditalien gab es schwere Unwetter mit heftigen Regenfällen. In Deutschland gab es während der Gewitter der vergangenen Nacht ungewöhnlich viele Blitze. Der Deutsche Wetterdienst zählte bis zu 22.000 Blitze pro halber Stunde. Der Schwerpunkt lag dabei im Saarland und wie hier in Rheinland-Pfalz. Damit kommen wir jetzt zu unserer Wettervorhersage für morgen, Montag, den 1. Juli.
Tiefs über Nord- und Nordwesteuropa bestimmen unser Wetter. Die Luft vom Atlantik ist nur mäßig warm. Schauer und Gewitter in Ostsachsen sowie in Südostbayern ziehen in der Nacht ab. Sonst gibt es zwar gebietsweise Schauer und Gewitter, aber auch trockene Regionen und Auflockerungen sind dabei. Am Tag ist es eher wechselhaft, mehr Wolken als Sonne, Schauer und Gewitter, die auch mal kräftiger sein können. In einigen Regionen bleibt es allerdings auch durchweg trocken. In der Nacht 17 bis 10 Grad, am Tag 16 Grad in der Eifel, im Südwesten bis 24 Grad. Am Dienstag ist es im Südosten bis in den Nachmittag noch freundlich, sonst bringen Wolken von Nordwesten gebietsweise Regen. Im Laufe des Mittwochs ziehen die Schauer im Süden ab, neuer Regen von Nordwesten, dazwischen ist es meist trocken. Am Donnerstag breiten sich Regen und Gewitter vom Norden bis in die Mitte aus.
Die Tagesthemen mit Julia Niharika-Senn haben gegen 21.50 Uhr in der Halbzeitpause des Viertelfinals Spanien gegen Georgien die aktuellsten Ergebnisse der Parlamentswahl in Frankreich. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend.